Als nächsten Redner bitte ich unseren Türmer auf die Bühne. Er hat es letzte Woche schon angekündigt, jetzt macht es wahr. Andreas Troniger, bitte.
Liebe Bautzner und Nicht-Bautzner, liebe Nicht-Bautznerinnen und Bautznerinnen, ich habe es letzte Mal schon gemacht und will es wieder machen. Ich will meinen Hut ziehen, diesmal mehr symbolisch, vor Veit und Katrin und all den anderen, die ich beim Namen nicht alle kenne, die diese Veranstaltung organisiert haben. Es ist ein herbes Brot und man erntet selbst bei guten Freunden nicht immer Dankbarkeit. Als im Vorfeld Rundmails auch meine Box erreichten, hieß eine davon zum Beispiel: Ist das der Weg zum geduldigen Suchen nach Lösungen? Die Frage war nicht an mich gerichtet, aber beantworten will ich sie trotzdem. Ich sage ja. Ich sage deswegen ja, weil das Suchen ja nicht erst beginnt. Es geht ja schon lange. Wie viel Geduld soll man denn haben? Ich meine, diese Veranstaltung soll nicht allein dazu dienen, nach Lösungen zu suchen, sondern Lösungen zu fordern. Und wenn ich sage fordern, dann fordere ich auch, dass die, die zur Rechenschaft gezogen werden, die uns mit Worten betrügen. Es ist kein materieller Schaden, aber betrogen werden wir trotzdem. Das ist eine uralte Geschichte. Seit ich mich mit der ganzen Sache hier ein bisschen beschäftige, bin ich auf eine gestoßen, die geht in das alte Griechenland zurück, in vorchristlicher Zeit. Da war ein Mann, der wollte Rechtsgelehrter werden. Und da war ein anderer, der war es schon. Und sagt, ich bilde dich aus und erst wenn du deinen ersten Prozess gewonnen hast, dann brauchst du mich bezahlen. Der Mann lässt sich ausbilden und als er fertig ist, sagt er, ich will keine Prozesse führen. Also kann ich keinen gewinnen, also brauche ich dich auch nicht bezahlen. Und er geht. Das nimmt ihm der Ausbilder natürlich übel und sagt, du wirst bezahlen, denn ich werde einen Prozess anstrengen. Und wenn du ihn gewinnst, ist meine Bedingung erfüllt und wenn nicht, dann wird der Richter dich des Betruges schuldig sprechen und ich bekomme mein Geld. Und ich meine, so sollte es allen gehen, die uns mit Worten betrügen. Und wenn das so wäre, dann müsste es mir jetzt so gehen. Weil ich auch versuche, mit Worten zu betrügen. Wenn ich sage, dass ich eine Lösung fordere, dann möchte ich ja bitte schön auch dazu sagen, für welches Problem. Das habe ich aber nicht gemacht. Und ich habe auch nicht gesagt, an wen sich meine Worte richten oder gegen wen. Das lasse ich einfach offen. Weil ich denke, in den Köpfen der öffentlichen Meinung, in dem Fall also in eurer Meinung, werde ich genau das erreichen, was ich will, dass man mir im Stillen Recht gibt, weil irgendwo dort im Hirn irgendein Bild entsteht, wo man sagt, ja, genau das ist es. Und in meiner Geschichte habe ich auch gelogen. Warum? Weil ich den Auszubildenden als den Übeltäter darstelle, ohne seine Meinung überhaupt kundzutun. Was hat er denn für eine Ansicht? Er sagt, nicht einen Cent wirst du bekommen. Du hast mir angeboten, dass ich bezahlen muss, wenn ich den ersten Prozess gewinne. Das war gar keine Vereinbarung oder Verpflichtung für mich. Und wenn es zum Prozess kommt, dann werde ich ihn so gestalten, dass ich ihn verliere. Und wenn ich ihn verliere, habe ich deine Bedingung nicht erfüllt. Also muss der Richter mir recht geben. Und dann stehen wir auf einmal vor zwei Dingen, wo wir zu entscheiden haben, ist das eine oder das andere richtig. Aber uns wird im Tagtäglichen diese zweite Variante genommen, die wird gar nicht erwähnt. Es wird nur von der einen Geschichte erzählt. Und bei uns, wir werden tagtäglich mit so viel Informationen bombardiert, fehlt einfach die Zeit, dass wir alles auseinanderklamüsern könnten, alle Informationsquellen durchchecken, um dann zu sagen, das oder das oder das ist wahr. Das können wir gar nicht, die Zeit haben wir gar nicht. Und deswegen finde ich es umso beachtenswerter, wenn sich beim letzten Sonntag, wo das Wetter wirklich ein bisschen schlechter war, und auch heute wieder Leute finden, die sagen, wir hören uns das mal an, weil irgendwie kann es doch so nicht weitergehen. Ich will das, was ich gesagt habe, auch an ein Beispiel belegen. Wenn ich Maidan sage, dann fällt den meisten wahrscheinlich sofort die Ukraine ein. Und ihnen fällt ein, dass im Februar vorigen Jahres innerhalb von 4 Tagen knapp 200 Menschen einfach erschossen wurden. Menschen, die wie wir einfach friedlich demonstriert haben. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt knattern Gewehre und hier gehen ein paar Leute tot. Da war die westliche Welt erschüttert. Und zum Frohsinn der westlichen Welt war es, dass dieser Maidan der Anfang vom Ende des damaligen Präsidenten war, denn der war ein Böser. Warum war er ein Böser? Weil er pro-russisch war und nicht pro-westlich. Der Neue ist pro-westlich, also ist er ein Guter. Womithin Putin ja ein Böser sein muss, weil der ja seine russischen Interessen in der Ukraine auch vertreten wissen will. Und also belegen wir Russland mit Sanktionen, weil die böse sind. Es gibt viel drumherum, das weiß ich. Aber hier ist ja nicht die Plattform, um zu diskutieren, sondern einfach nur meine Meinung zu sagen. Und meine Meinung ist, wir kennen doch Putins Ansicht gar nicht im Detail. Was wir kennen, ist das, was uns gesagt wird. Ich habe eine Schwägerin, die ist Russin. Sie und ihr Mann, die schwören auf Putin und die wohnen nicht in Russland. Die wohnen seit 30 Jahren in der Nähe von Cottbus. Und sie sagen, ihr wisst gar nicht, was dort alles dahinter steckt. Ich sage, stimmt. Und bin einfach still. Wenn ich von diesem Massaker in Maidan gesprochen habe, dann stelle ich einfach mal in den Raum, ob jemand was zum Massaker in Andischan sagen könnte. Das ist schon 10 Jahre her. Und es war auch nicht in der Ukraine, sondern es war ein bisschen weiter weg in Usbekistan. Hunderte von Demonstranten wurden erschossen. Danach gingen die Soldaten über den Platz und wer noch lebte, wurde kalt gemacht. Hunderte, wie viel, weiß kein Schwein. Denn der Präsident von Usbekistan hat eine Untersuchung verhindert. Und natürlich schrie die westliche Welt wieder auf und beschloss begrenzte Sanktionen, um im stillen Kämmerlein still und leise diese Sanktionen zu umfahren. Das behaupte ich. Das behaupte ich deswegen, weil im Jahre 2011 Zahlen ans Tageslicht kamen. Diese Sanktionen galten nur bis 2009, dann waren sie vorbei. Nun sollte man annehmen, dass aufgrund der Menschenrechtsverletzungen, die dort waren, man die Wahrheit erfahren habe. Hat man aber nicht. Bis heute nicht. Und bis heute ist immer noch derselbe Präsident an der Macht. Aber die Sanktionen sind zu Ende. Warum? Es stellte sich im Jahre 2011 heraus, dass die Bundesrepublik 67,9 Millionen Euro in der Zeit der Sanktionen und dann heißt es nach Taschkent gebracht hat. Man sagt nicht etwa Kamirov oder wie dieser Präsident nun heißt. Taschkent, das ist eine Stadt, das ist was Imaginäres. Da gibt es keinen konkreten Ansprechpartner. Sagen wir Taschkent, da weiß keiner genau, wer das ist. So wird das gemacht. Und warum? Die Antwort ist der Name einer Stadt. Und diese Stadt heißt, Augenblick, Terras. Und was hat es mit dieser Stadt auf sich? Dort unterhält die Bundesrepublik unmittelbar an der Nähe zu Afghanistan einen Flugplatz. Und der muss bezahlt werden. Und deswegen sind die Menschenrechte nicht so wichtig wie dieser Flugplatz. Und damit sind wir dabei, dass Deutschland der drittgrößte Waffenexporteur der Welt ist, seit Jahrzehnten. Aber das lesen wir auch nicht. Der drittgrößte. Wir beliefern die Welt mit Waffen, um dann darüber zu meckern, dass es Kriegstreiber gibt. Und 11% der Waffenproduktion gehen nach den USA. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn die Zahlen, die so Menschenrechtsorganisationen prüfen und natürlich auch nur schätzen können, stimmen, dann sind nach dem Zweiten Weltkrieg durch Invasionen verschiedener Kräfte in verschiedenen Ländern 20 bis 30 Millionen Zivilisten zu Tode gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weil wir gerade dabei sind, bei den Zahlen, meine Zahlen sind nicht so markant wie die, die hier gefallen sind, aber erschreckend genug, meine ich. Nachdem 2012 und 2013 die Rüstungsproduktion und der Rüstungsexport in Deutschland runtergegangen ist, ist er im vorigen Jahr, man höre und staune, auf einmal um 25% gestiegen. 5 1/4 mehr 1,2 Milliarden betragen jetzt die Rüstungsexporte ins Ausland. Und wir reden davon, dass wir Frieden haben wollen. Ich möchte meine paar Worte mit einer Bitte beenden. Nach den schlimmen Attentaten in Frankreich ist neuerdings von Krieg die Rede. Der französische Präsident Hollande sagt, wir haben Krieg in Europa. Selbst Joachim Gauck ist sich nicht zu schade, unser lieber Bundespräsident, vorigen Sonntag zum Volkstrauertag davon zu reden, dass wir eine neue Art von Krieg haben. Und selbst der Papst hat auf die Frage nach dem dritten Weltkrieg gesagt, das sind die ersten Anzeichen, das ist der Anfang, das ist ein Teil davon. Und was will ich, was soll meine Bitte sein? Terror ist was Furchtbares, da gibt es ja wohl gar keine Frage. Aber es ist Terror, es ist kein Krieg. Sollte in dem Fußballstadion eine Bombe explodiert sein, dann wäre das furchtbar, das ist doch klar. Aber seht euch um, ist hier Krieg? Ich habe die Befürchtung, dass man uns mit dem Wort Krieg tagtäglich zu hören, langsam klar macht, so schlimm ist ja Krieg gar nicht. Er wird verharmlost. Man sagt zwar, er ist schlimm, aber wie schlimm er wirklich ist, das können wir nicht mal ahnen. Zumindest wir in meinem Alter, die wir ihn nicht erlebt haben. Und deswegen sage ich jedem, der von Krieg reden will, dann soll er erstmal in die Asylanten- und Flüchtlingsheime gehen und sich erzählen lassen, was los ist, damit er weiß, was Krieg ist. Und dann soll er sein Maul aufmachen oder lieber halten. Und als letztes einen kleinen Vierzeiler. Ich sage ehrlich, es ist ein Vierzeiler aus den Zeiten eines Landes vergangener Zeiten. Es nannte sich DDR. Und darin heißt es, Klage höre ich oft erheben von dem Hochmut, den der Große übt. Der großen Hochmut wird sich geben, wenn unsere Kriecherei sich gibt.